Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken, Agenturen und Plattformen und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich schreibe gerade ein Buch über Influencer-Marketing. Es erscheint im Oktober und soll zeigen, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Für mich bietet der Podcast also spannende Erkenntnisse für meine Recherche, für euch hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Diese Woche rede ich mit Sarah Pritzel. Sie ist Online-Marketing-Spezialistin mit einem großen Schwerpunkt auf Social Media und Influencer Relations und arbeitet gerade bei Kakalis Communications. So wie Katrin Hilger hat sie aber ursprünglich mal angefangen, als Influencerin zu arbeiten und mit einem eigenen YouTube-Kanal gestartet. Bis heute ist sie Bloggerin. Auf ihrem Blog Damn Charming spricht sie über Themen wie Lifestyle, Literatur, Fitness und Mode. Und wir wenden uns gleich im Gespräch auf jeden Fall auch dieser Entwicklung zu und ihrem Weg quasi jetzt zum Beratertum. Aber wir reden eben auch natürlich über Influencer-Marketing. Und wer darüber spricht, der muss auch über die großen Social-Media-Plattformen reden, die ganze Branche im Endeffekt befeuern. Und das tun wir heute. Sarah gibt uns ganz spannende Experteneinblicke und sie weiß wirklich, wovon sie redet. Sie hat nämlich letztes Jahr ein Buch herausgebracht mit dem wunderbaren Titel Der Instagram-Algorithmus Uncovered. Darüber sprechen wir nicht nur über Instagram, sondern auch die anderen Plattformen, die gerade eine große Rolle spielen. Und sie teilt uns wichtige Erkenntnisse mit. Das Buch sei euch an dieser Stelle einmal sehr ans Herz gelegt. Ich wünsche euch jetzt insgesamt beim ganzen Gespräch sehr viel Spaß und hoffe, es gefällt euch. Bye, bye.
Hi, Sarah.
Hi.
Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Gespräch. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Genau, wir haben uns kennengelernt bei den Global Digital Women tatsächlich, ne? Und sind dann quasi vernetzt geblieben, irgendwie via LinkedIn. Und ich fand bei dir den Werdegang so spannend, dass du ursprünglich tatsächlich als Bloggerin mal angefangen hast, also wahrscheinlich auch so aus der Schulzeit heraus oder als es etwas größer wurde,
genau.
Dann auch deinen eigenen YouTube-Kanal hattest, Instagram und so, also den klassischen Weg einer Influencerin eigentlich gegangen bist und dich dann aber entschieden hast, in die Beratung zu gehen und bist jetzt eigentlich Social-Media-Expertin, Influencer-Expertin und arbeitest in Agenturen, hast schon super viel Berufserfahrung gesammelt und berätst jetzt im Endeffekt große und kleine Kunden, wie sie auf den sozialen Medien und speziell auch im Influencer-Marketing vorgehen sollten, strategisch. Fände ich es cool, wenn du uns am Anfang vielleicht einfach mal ein bisschen mitnimmst durch deinen Werdegang, was du so die letzten Jahre erlebt hast.
Sehr gerne. Ist tatsächlich irgendwie aus Versehen mehr oder weniger entstanden. Ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal angefangen, online öffentlich etwas zu schreiben, da war ich gerade mal 14.
Ach krass.
Das war damals noch die Plattform LiveJournal. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt heutzutage.
Die kenne ich auch gar nicht.
Nee, das ist sowas wie Facebook gewesen, eine Mischung aus Facebook und einem eigenen Blog.
Ja.
Und da habe ich dann eben einfach so geschrieben, was ich so mache. Und dann gab es da auch schon Gruppen, wo man reinposten konnte, wenn man was Neues eingekauft hat und hat sich gegenseitig Anziehsachen gezeigt. Dann wurde es irgendwann der eigene Blog und da ist das dann tatsächlich irgendwie mehr oder weniger durch die Decke gegangen, kann man sagen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass man damit tatsächlich nicht nur mehr Leute erreichen kann, sondern auch wirklich was bewegen kann. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich mich mehr ausprobieren und fand das einfach so spannend und habe dann noch einen YouTube-Kanal aufgemacht.
Ja, krass.
Genau.
Welche Themen hast du dann auf dem Blog am Anfang vor allem behandelt? Also waren das deine Hobbys oder Interessen oder so?
Genau, es waren meine Interessen. Also ich glaube, angefangen habe ich so richtig Bloggen im Sinne von Bloggen, also eher wie so ein öffentliches Tagebuch.
Genau.
Dann wurde es tatsächlich ein Literaturblog, wo ich auch mit ganz vielen Verlagen Kooperationen hatte und dann halt die Neuerscheinungen vorgestellt habe.
Ach, cool.
Genau. Ja. Und daraus ist dann auch der YouTube-Kanal entstanden, wo es auch erstmal um Bücher nur ging. Und das hat sich über die Jahre so weiterentwickelt, bis hin zu mehr lifestyleigeren Themen, Karriere und Sport und...
Also je nachdem, wie sich auch vielleicht so deine Interessen und deine Lebenssituation mit verändert haben, also hat sich dann auch der Inhalt ein bisschen angepasst sozusagen.
Ja, richtig.
Ach, krass. Also hast du dir einfach ab irgendeinem Punkt dann wirklich eine Kamera geschnappt und dann angefangen, Videos zu produzieren und über dann Bücher zu reden wahrscheinlich, ne? Wie es dir gefallen hat oder so, ob du es empfehlen kannst oder nicht.
Mhm, genau.
Ja, krass.
Ganz lustig. Ich habe mein erstes Video ist auch noch online. Wenn ich das jetzt gucke, kriege ich so innerlich Gänsehaut, weil da saß man natürlich noch ganz anders vor der Kamera als dann irgendwann 3 Jahre später.
Ja.
Aber es ist total witzig, das sich nochmal anzuschauen. Ja.
In welchem Zeitfenster bewegen wir uns da? Also ich glaube, mit dem Blog, dann hast du wahrscheinlich so Ende oder Mitte der 2010er.
Also das war Anfang des Studiums. Da war ich dann halt so um die 20, glaube ich, habe ich mit YouTube angefangen. Und das dann auch tatsächlich so bis 27, glaube ich, sogar gemacht.
Boah, das ist ja echt lang. Ja, und du hast auch einen Förderpreis gewonnen, ne? Von Google
für diesen YouTube-Kanal. Oder? Also YouTube zeichnet einmal im Jahr ein paar Kanäle aus mit dem NextUp-Förderpreis. Und da hatte ich das große Glück, 2006 mit dabei zu sein.
Ach, voll toll. Mhm. Und das hattest du, glaube ich, im Vorgespräch schon mal erzählt. Ne? Sie haben euch dann eingeladen und euch nochmal gewisse Trainings gegeben oder Workshops und euch connected sozusagen, euch als YouTuber oder Preisträger.
Die in dem Jahr gewonnen haben, die wurden alle für eine Woche nach Berlin eingeladen zu YouTube. Und da gab es dann halt Workshops zu verschiedenen Themen, von Schnitt über Storytelling bis hin zu tatsächlich, wie man schauspielert vor der Kamera. Das war super spannend.
Mhm. Ja, schön. Würdest du dich denn so in dieser Phase, wenn wir auf diese Jahre eben schauen, als Influencer bezeichnen oder eher als Blogger, YouTuber? Was ist so dein Favorit, wenn es um die Begriffe geht?
Also für mich persönlich sehe ich immer den Begriff Blogger eher. Also Influencer ist für mich tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Das ist etwas, was sich entwickelt hat eigentlich aus den Bloggern, wo ja nochmal die Selbstdarstellung ein ganz anderes Merkmal spielt und wo auch tatsächlich der werbliche Effekt mehr im Vordergrund steht. Ich habe zwar damals auch Kooperationen gemacht, aber das war alles eher in dem Sinne von, ich brauche halt neue Bücher, die ich vorstellen kann.
Also war es hauptsächlich mit Verlagen, wenn du Kooperationen gemacht hast? Okay. Mhm. Ja, spannend. Hast du denn dann in der Zeit auch eine Community aufgebaut, kann man das so sagen? Hast du irgendwie Fans deines Blogs gewonnen, die dann auch auf YouTube gewesen sind?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, krass.
Total witzig. Also ich habe jetzt seit, ich glaube, fast 3 Jahren keine Videos mehr gemacht.
Ja.
Und ich kriege auch immer noch bei Instagram ab und zu irgendwie so Nachrichten, so, wann kommt denn mal wieder ein neues Video?
Okay, also cool.
Ich glaube, vor 3 Tagen das letzte Jahren. Mal, also, wo ich so dachte, ach Gott, dass die Leute immer noch schreiben.
Wie viele Follower hattest du dann so am höchsten Zeitpunkt?
Das waren 18.000.
Ja, krass. Okay, das war echt schon eine schöne Zahl.
Genau.
Super. Okay, aber dann, im Endeffekt steht wahrscheinlich jeder Blogger oder Mensch, der auf den sozialen Netzwerken erfolgreich ist oder merkt so, wow, hier tut sich was, wow, ich kann hier eine Wirkung erzielen oder da liegt Potenzial drin. Also da ist wahrscheinlich nicht jetzt ein Moment oder so, aber viele entscheiden sich dann ab dem Moment wirklich reinzugehen, das Vollzeit zu machen, das so sehr viel ihrer Zeit und Energie da rein zu investieren, auch dann mehr wirklich auf diese selbstdarstellerische Schiene wahrscheinlich zu gehen und das so auszuleben, dass es irgendwann zu dem wird, was wir jetzt unter Influencern heute verstehen. Ne?
Genau.
Also teilweise ja, in unterschiedlichen Ausprägungen. Wieso kam denn für dich dann der Schritt zu sagen, nee, ich werde das jetzt nicht mehr weiterverfolgen, ich werde keine Videos auf YouTube mehr machen und ich gehe in die Beratung?
Ja, ist eigentlich komisch, ne? Nicht nachzuvollziehen. Ganz oft fragen die Leute mich das so, ja, warum hast du das denn nicht
gemacht? Relativ untypisch zumindest, aber ich wette, es gibt voll viele Menschen, die es irgendwie so wie du gemacht haben.
Das kann gut sein.
Das liegt ja auch eigentlich nah, aber ja.
Ja, genau. Nee, bei mir war es tatsächlich, zum einen habe ich überlegt, ob ich das bis an mein Lebensende machen möchte und habe dann gesagt, so kann ich mir vorstellen, wirklich mit 50 noch da zu sitzen und irgendwelche Jugendbücher vorzustellen oder so und dachte dann so, nee, ich glaube nicht.
Ja.
Und zum anderen, es ist natürlich auch etwas, was unheimlich zeitintensiv ist.
Ja.
Also ich blogge ja heute noch, YouTube nicht mehr, wie gesagt. Und das sind eben viele, viele Stunden die Woche, die dafür draufgehen. Und ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch und mich hat tatsächlich auch immer mehr daran interessiert, dieser Aspekt, wie funktioniert das eigentlich, was steckt dahinter und die ganze Mechanik dessen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich eben in die Beratung, da habe ich von der anderen Seite nochmal den Blick drauf und kann mir so nochmal ein ganz neues Themenfeld erschließen und irgendwie was Neues lernen.
Und kannst dann auch eben analytisch an das Thema so rangehen und wirklich erarbeiten, ne? Was
genau, also was nicht heißen
was
soll...
Nicht. Ja.
Dass viele andere Blogger nicht auch analytisch da rangehen.
Mittlerweile bestimmt viele,
ja,
glaube ich auch.
Das denke ich auf jeden Fall. Die sind ja super professionalisiert mittlerweile.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, mir war einfach, ich fand es spannender, dann von der anderen Seite da heranzugehen.
Ja. Und du bist jetzt bei Kakalis Communication, ne?
Mhm,
ja?
Genau.
Was machst du dann da? Also wie ist dein oder Jobtitel oder dein Alltag, wie sieht der aus?
Da bin ich jetzt Senior Consultant. Das heißt, ich habe ein kleines Team, was ich betreue und einige Kunden, die praktisch in meinem Umfeld angesiedelt sind. Und ich mache hauptsächlich die Influencer-Relations und Online-Marketing, Social Media und Content-Marketing.
Ja, das heißt, ist eine große Bandbreite an Dingen. Ne?
Genau.
Machst du das Vollzeit oder nimmst du dir dann zwischendurch vielleicht, also arbeitest vielleicht, 4 Tage die Woche und investierst den Rest der Zeit in den Blog oder machst du den komplett nebenher, neben dem Vollzeitjob?
Genau, also ich arbeite da Vollzeit und der Blog läuft nebenher.
Ah, okay. Mhm. Krass. Okay, dann ist es ja wirklich nochmal ein echt zeitintensives Hobby, in Anführungszeichen, was man dann nebenher noch macht. Okay.
Praktisch zwei Vollzeitjobs.
Ja. Findest du denn da oft Überschneidung oder so, dass du sagst, boah, aber das, was ich irgendwie für den Blog in der Woche oder in der Zeit gelernt habe, hat mir für den Job total geholfen oder andersrum? Oder ist da eher so wenig wechselseitige Beziehung?
Doch, super viel. Also ich muss sagen, das ist total hilfreich, wenn man selber auch in der Freizeit noch so tief in dem Thema drin ist, weil zum einen kriege ich natürlich mit, was sich in der ganzen Blogosphäre und bei den Influencern so tut, wenn man selber vernetzt ist und einige kennt. Man kriegt Trends als erstes mit, so ungefähr. Man sieht genau, was andere jetzt wie machen. Mhm. Zum anderen natürlich auch der ganze technische Aspekt. Ich bin jeden Tag auf Instagram, ich bin jeden Tag auf WordPress und aktualisiere da irgendwas. Also ich kriege halt tatsächlich immer sehr schnell mit, wenn es Neuerungen gibt.
Ja. Und dein Blog, beziehungsweise genau, du hast auch noch Instagram, oder? Benutzt du den dann eher, den Kanal, so um deinen Blog zu promoten? Und ist der Blog dein Hauptding? Oder was würdest du sagen, ist so der wichtigste Kanal?
Der Blog ist tatsächlich mein wichtigster Kanal. Der zweitwichtigste ist Pinterest mittlerweile.
Stimmt, ja, das hattest du auch schon mal erzählt. Genau. Das finde ich auch super interessant.
Und Instagram ist so persönlich meine am wenigsten gemochte Plattform, deswegen die läuft so nebenher.
Man sollte dazu erwähnen, dass du ein Buch über Instagram auch veröffentlicht hast, so ein E-Book, ne, was man kaufen kann. Also lustig, dass du sagst, dass das so die am wenigsten favorisierte Plattform ist. Aber da können wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, weil ich auch auf die Plattform eben und die sozialen Netzwerke selber nochmal separat sehr detailliert eingehen würde, wenn wir jetzt schon mit dich als Expertin hier haben. Genau, aber wenn wir jetzt so auf Influencer-Marketing schauen und die Kunden, die du in dem Feld betreust, was würdest du sagen, sind so deren größte Herausforderungen? Oder wenn sie zu euch kommen, was sind so, wo geht's dann los quasi? Was ist die Grundlage, wenn ihr loslegt mit denen?
Also ich glaube, wenn Unternehmen mit Influencer-Marketing loslegen, dann ist das für die oft eine Riesenherausforderung, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Ja. Also das ist ja so ein komplett neues, junges Feld und alle stehen da oft vor und sagen, okay, ich habe schon mal bei irgendeiner anderen Firma gesehen, dass die irgendwas mit Influencern gemacht haben. Aber das richtige Ziel zu finden, erstmal überhaupt einen Plan zu haben, bevor man losrennt, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Da scheitern viele dran, die sagen dann, ich mache jetzt irgendwas mit Influencern, ich schicke vielleicht mal Produkte raus oder ich suche mir halt irgendwen, den ich kenne und der darf jetzt mal was über mich schreiben. Aber das ist ja nicht unbedingt zielführend. Und da ist, glaube ich, wirklich, dass viele ohne Plan loslegen.
Mhm. Und wenn die jetzt zu euch kommen und irgendwie vielleicht schon, das ist bei uns teilweise auch so, schon selber große Pläne haben, die aber vielleicht eben nicht auf irgendwelchen Zielen basieren, die sie vorher gemacht haben oder so. Wie geht ihr dann als Berater vor? Also schafft ihr es, sie dann erstmal so an den Tisch zu setzen und denen zu sagen, hey Leute, vielleicht erstmal diese drei Steps vorher denken oder so?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz cool. Wir haben bei uns die Influencer-Persona entwickelt. Mhm. Das ist so ein Online-Tool, wo man halt anhand von 20 verschiedenen Faktoren erstmal seine Zielsetzung in eine Persona für Blogger packen kann. Also je nachdem, ob man sagt, mit meiner Kampagne möchte ich den Abverkauf steigern. Das heißt, mir ist es vielleicht wichtig, dass ich jemanden habe mit großer Reichweite oder ich möchte eher jemanden, der einen sehr spezifischen Themenfit hat, der vielleicht noch einen PR-Faktor dabei hat, welche Kooperationen er vorher schon gemacht hat, wie viel Erfahrung er auf dem Gebiet hat. Das alles kann man anhand dieser 20 Faktoren für sich selber bestimmen. Und dann hat man am Ende eigentlich genau, okay, ich brauche einen Blogger, der die und die Kriterien erfüllt.
Das ist natürlich cool, das macht es dann bei der Identifikation deutlich einfacher.
Genau, und damit kann man natürlich dann auch dem Kunden immer sehr gut erklären, dass vielleicht das, was er sich bisher gedacht hat, nicht unbedingt das Zielführendste ist, weil er hat ein Ziel, er weiß, was er will, aber das, was er bisher sich dafür ausgedacht hat, passt vielleicht dann gar nicht.
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch smart, das dann in sowas Standardisiertes zu packen wie eine Persona, weil der Kunde dann etwas hat, woran er sich wirklich festhalten kann. Also selbst wenn das ja auch einfach ein System ist, das man entwickelt hat, hat er dann trotzdem irgendwie mehr als nur so Worthülsen oder ja, also aus meiner Erfahrung her XY, sondern sieht wirklich quasi schwarz auf weiß so, ach, okay.
Ja.
So und so, also ne, darauf sollte ich vielleicht achten. Ja, okay, cool. Also habt ihr dann, also würdet ihr mit dem Kunden dann auch wirklich den gesamten Weg gehen über Zielsetzung, Identifikation, Umsetzung und Evaluation und Auswertung sozusagen und auch langfristigen Beziehungsaufbau?
Genau, das gehört für uns alles dazu. Also langfristiger Beziehungsaufbau natürlich nur, wenn es zum Kampagnenziel passt und der Kunde das möchte, aber generell stehen wir bei allen Schritten zur Seite und wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, bei dem wir gerade anstreben, neue Beziehungen zu Bloggern aufzubauen. Die fangen jetzt gerade erst an mit den Influencer Relations und Das ist eine super spannende Sache, eine tolle Baustelle irgendwie, wo man so von vorne total loslegen kann. Und aber das Ziel direkt vor Augen hat, es soll langfristig was werden.
Was sind denn so Ziele, die ihr mit euren Kunden vor allem festlegt? Was sind so die beliebtesten vielleicht?
Mhm. Tatsächlich im ersten Schritt oft Image und Bekanntheit.
Ja.
Weil das natürlich auch gerade, wenn man mit Mikro- und Nano-Influencern arbeitet, etwas ist, was relativ budgetfreundlich umzusetzen ist, sage ich mal. Und das ist meistens so der erste Schritt, der dann kommt.
Ja, und manche gehen aber sicher auch auf Abverkauf und ihr Produkt und so an den Mann zu bringen oder ne, das auch. Würdest du sagen, dass das generell aber mit Influencer-Marketing auch möglich ist, Abverkauf direkt zu fördern? Weil ich finde, so Markenbekanntheit und Aufmerksamkeit für etwas, das ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall super machen. Beim Abverkauf finde ich es immer manchmal ein bisschen schwierig, das hinzukriegen, das vor allem auch messbar zu zeigen, das ja wirklich zu dem finalen Purchase geführt.
Ja, das stimmt.
Wie ist da deine Erfahrung?
Also das Ganze zu monitoren ist natürlich nicht unbedingt einfach. Da muss man sich ja auch auf die Daten, die die Influencer einem reingeben, vertrauen. Oder man hat eben selber Tracking-Links, die man einfügt, im Blog zum Beispiel.
Ja.
Ich muss sagen, es wird alles einfacher dadurch, dass Instagram sich ja immer mehr zur Shopping-Plattform wandelt.
Ja.
Und vor allem jetzt auch die In-Shop-Funktion da ist.
Also genau, das wird nochmal ganz viel, glaube ich, leichter machen, da bin ich mir auch sicher.
Das denke ich auf jeden Fall.
Ja, krass. Genau, und wenn ihr dann an die Identifikation geht, dann hast du schon gesagt, ihr habt diese Personas eben, die erleichtern ja den ganzen Prozess schon mal total, weil ihr eigentlich wisst, wonach ihr suchen müsst. Also nicht mehr die Nadel im Heuhaufen, sondern ihr könnt schon mal sehr strategisch wahrscheinlich vorgehen. Ne? Aber wie läuft das dann bei euch? Also habt ihr dann ein Team von Leuten, die screenen quasi einfach die sozialen Netzwerke oder habt ihr schon eine eigene Datenbank vielleicht, wo ihr mit bekannten Influencern und so quasi schon, also deren Infos habt und dann mit denen arbeiten könnt?
Also es ist eine Mischung aus beiden, je nachdem, was wir machen. Wir haben natürlich schon eine Datenbank, weil Kakals Communications gibt es jetzt seit 15 Jahren.
Ja, die wissen, Zeit, Kontakt
genau. Die kennen schon ein paar Leute. Es gab schon viele Kooperationen vorher mit unterschiedlichen Kunden und unterschiedlichen Influencern. Aber generell suchen wir natürlich auch immer passende neue, weil du wirst es ja auch kennen, die Szene verändert sich so schnell und gefühlt kann man jede Woche 10 neue finden, die passen. Und dann muss man eben einfach gucken, dass man up to date bleibt.
Ja. Und ihr macht es dann ongoing, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr mal selber welche findet, die dann einpflegt oder immer direkt dann wirklich auf einem Kundenprojekt und dafür dann gezielt suchen und die, mit denen man arbeitet, pflegt man dann in die eigene Datenbank ein, oder?
Genau, also immer für Kundenprojekte spezifisch.
Ja, okay. Und dann der Outreach, also je nachdem, was es ist, dann tretet ihr mit den Influencern in Kontakt und unterbreitet denen quasi die Idee oder entwickelt ihr auch gemeinsam mit denen dann vielleicht eine Strategie, je nachdem, ob die dann, also nur damit sie ihren eigenen Input vielleicht noch geben können. Ja.
Genau.
Okay. Und dann habt ihr also wirklich so diesen zweigleisigen Weg, dass ihr einerseits entweder in kurzfristigen Kampagnen denkt und andererseits aber vielleicht auch mal langfristig, oder? Also ihr habt so...
Genau, je nachdem, was eben passend ist.
Je nachdem, was das Ziel ist.
Ja.
Okay, und wenn wir, in den kurzfristigen, habt ihr den Kontakt, das haben wir schon, in den langfristigen, was würdest du denn sagen, ist wichtig, um eine langfristige, gute, nachhaltige und belastbare Beziehung zu einem Influencer aufzubauen?
Auf jeden Fall weiterhin Kontakt halten.
Ja.
Ich glaube, bei Influencern ist das halt etwas, was man erst noch lernen muss. Man kann mit ihnen Marketing machen, sie sind praktisch ein Kanal, aber man darf sie nicht als Tool sehen. Also sie sind wirklich Menschen, weil... Ich denke auch, das wird sich immer mehr dazu entwickeln, dass eigentlich jede Person, die Social Media nutzt, Influencer sein kann.
Ja, genau.
Und man muss sie auch als Menschen behandeln. Also nicht als...
Litfaßsäule oder...
Genau, nicht als Litfaßsäule, genau. Und das heißt natürlich, man muss sich auch wirklich für sie interessieren. Also nur hier hast du ein Produkt und danach hörst du nie wieder was von uns, ist für langfristige Beziehungen einfach ein No-Go.
Also zwischendurch dann einfach immer nochmal den Kontakt irgendwie aufgreifen, wie im normalen Netzwerk wahrscheinlich auch, ne? Im beruflichen Netzwerk. Also nochmal nachfragen, so hey, wie geht's? Oder dein letzter Post hat mir gefallen oder irgendwie. Also
einfach mal einen Kommentar drunter setzen, vielleicht die Stories gucken oder einfach nochmal schreiben, hey, wie geht's dir denn überhaupt in einer Privatnachricht?
Ja, also ist der direkte Kontakt zu den Influencern dann schon gegeben oder habt ihr auch öfter mal einfach direkt mit dem Management zu tun und der Influencer hält sich komplett raus und kümmert sich um die Produktion oder wie würdest du sagen, ist da das Verhältnis ungefähr, wie viel Direktkontakt und wie viel läuft über deren Management?
Also ist jetzt schwierig pauschal zu sagen, weil tatsächlich die meisten Influencer, mit denen wir arbeiten, kein Management haben.
Okay, wenn es wirklich so die kleineren nochmal sind.
Genau, und das heißt, da haben wir dann natürlich auf jeden Fall direkten Kontakt.
Ja.
Ansonsten ist es aber auch so, dass wir schon mal mit Managern sprechen.
Ja. Was würdest du generell sagen, wie hoch der Grad der Professionalisierung ist? Also ich glaube, so, wie ich es beobachte, es wird auf jeden Fall immer besser, also auch gerade bei den kleineren, wo ja oft so Vorbehalte irgendwie in der Branche waren, ne? Ja, kann man jetzt wirklich quasi, ne, so jeden dahergelaufenen Hinz und Kunst mit 10.000 Followern oder so jetzt wirklich einbinden und ja auch wirklich mit dem eine verlässliche Partnerschaft eingehen oder so, aber ich beobachte das so, dass sogar teilweise die Kleinen sogar noch professioneller vorgehen als einige mit mehreren hunderttausend oder so, also die wirklich da sehr ja, sehr zuverlässig agieren und auch quasi ja, schon alles parat haben, auch Reporting-Strukturen so komplett aufgebaut.
Ich denke, das merkt man dann auch im Auswahlprozess und wenn man die ersten Gespräche mit den Influencern führt, wie professionell die einzelne Person schon aufgestellt ist. Und ich denke, daran kann man natürlich auch nochmal die Auswahl treffen. Also wenn ich merke, ich habe eine Kampagne, wo ich hinterher ein sehr ausführliches Reporting brauche, dann habe ich natürlich, wenn ich auf jemanden treffe, der absolut noch nicht professionell aufgestellt ist, die Wahl zu sagen, okay, ich suche mir jemand anders oder ich gebe der Person tatsächlich ein Briefing an die Hand, erkläre das alles nochmal, weil ich habe persönlich noch nie erlebt, dass Influencer gesagt haben, boah, das möchte ich gar nicht machen, finde ich ja total doof und habe ich keine Lust drauf. Also die sind ja alle schon sehr offen und auch bemüht, immer etwas Gutes abzuliefern, weil ich glaube, denen ist auch klar, wenn es um langfristige Kooperation geht, dann macht es keinen Sinn, den Partner zu verärgern. Und da kann man immer gut auf eine Wellenlänge kommen, denke ich.
Ja, sehr schön. Wenn wir dann jetzt mal so auf die Kanäle blicken, da finde ich es genau am Anfang erstmal ganz spannend. Also so die, die wichtigsten, heißt es immer, sind für Influencer-Marketing wirklich Instagram, YouTube und ja, dann passiert lange nichts. Also es sind irgendwie so, ne, so die Champions auf jeden Fall, die immer als erstes genannt werden. Und vielleicht blicken wir mal zuerst auf Instagram und da würde ich jetzt tatsächlich nochmal kurz dein Buch anführen, weil ich es super spannend fand, was du letztes Jahr da gemacht hast oder halt auch in den letzten Jahren. Im Endeffekt hast du, also das Buch heißt Der Instagram-Algorithmus Uncovered.
Genau.
Das heißt, du hast dir wirklich mal den Instagram-Algorithmus vorgenommen. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum dich gerade diese Plattform und die dahinterliegende Mechanik quasi interessiert hat.
Eben dadurch, dass ich auch privat sehr viel da unterwegs bin, so als Blogger, ist mir natürlich aufgefallen, dass sich unglaublich viele Leute über den Algorithmus beschweren. Also man hört an jeder Ecke wirklich, oh, der macht alles kaputt, seit der da ist, das ist furchtbar, meine Postings werden nicht mehr ausgespielt, ich habe Follower verloren, gar nichts funktioniert mehr. Und ich, wie gesagt, mochte die Plattform auch nie persönlich besonders gerne. Hab dann irgendwie so den Ehrgeiz entwickelt zu sagen, aber man muss es ja irgendwie verstehen können. Irgendwas steckt ja dahinter, was sinnvoll ist. Und deshalb habe ich mich echt hingesetzt, verschiedene Accounts neu gegründet und damit durchprobiert, wie eigentlich dieser Algorithmus funktioniert. Und da kamen super spannende Sachen bei rum. Also allein herauszufinden, wie der Algorithmus testet, aus welchem Land man kommt, sodass die Bilder dementsprechend auch den Leuten angezeigt werden. Das ist total faszinierend. Kann ich also nur empfehlen, mal einen neuen Account aufmachen. die EXIF-Daten von den Bildern löschen, dass Instagram nicht mehr auslesen kann, wo das Bild und wann das Bild aufgenommen wurde.
Ja.
Und dann gucken, was passiert. Also das ist faszinierend.
Ach, krass. Okay, also so, was waren so die größten Findings bei dem Ganzen? Also wirklich, also du hast im Endeffekt ja auch wirklich angeschaut, wie schafft man es zum Beispiel organisch zu wachsen als Kanal.
Genau.
Ja, das lief vor allem, ich glaube, ich habe es nur ansatzweise gelesen, so sehr über die Discover-Funktion unter anderem, oder? Also so, es geht halt nicht mehr so leicht wie früher, aber man kann schon ein paar Stellschrauben drehen, nehme ich an. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das größte Finding ist tatsächlich, man kann den Algorithmus nicht überlisten. Das ist ja immer wieder, kommen Gerüchte auf mit, hey, hier, super Hack, wenn du das machst, dann... völliger Blödsinn. Und es ist auch eigentlich ganz egal, ob ich 10 oder 30 Hashtags verwende, solange die Hashtags zum Bild passen und wirklich nur das Bild sehr spezifisch beschreiben.
Ja.
Letztendlich organisch wachsen, tatsächlich über den Entdecken-Feed und dafür muss man einfach den Algorithmus in Anführungsstrichen füttern. Der Algorithmus muss verstehen, was für Inhalte man gerade veröffentlicht hat, damit er einordnen kann, für wen wäre es interessant.
Also er will uns in Schubladen stecken sozusagen.
Genau.
Ne? Er will,
man muss seine
wissen,
eigene...
wer wir sind und...
Ja, die eigene Filterblase ist so das Wichtigste auf Instagram.
Das stimmt, das habe ich tatsächlich aber auch schon beobachtet. Okay, also so je konkreter und klarer es ist, für was ich mich interessiere und am besten wahrscheinlich dann auch so auf ein, zwei Themenfelder auch beschränkt. Ne? Also nicht jetzt, ich meine, jeder von uns hat vielleicht 7 oder 10 verschiedene Interessen, aber man sollte sich dann wahrscheinlich als Influencer oder je nachdem, wenn man das aufbauen will, wirklich auf Kernbereiche fokussieren und die dann so krass füttern, dass Instagram weiß, ah, bei Fitness und Beauty, da packe ich dich rein, oder?
Genau, okay. Ganz genau so.
Okay, und dann wirst du halt den anderen öfter mal angezeigt und empfohlen, wahrscheinlich als Kanal, ne? Ja, ah, faszinierend.
Absolut.
okay, also Würdest du auch sagen, dass das schon so der Kanal ist, der auch Influencer-Marketing groß gemacht hat oder Influencer halt hervorgebracht hat? Weil es gab natürlich vorher Blogs, es gab natürlich vorher YouTube, aber ich habe das Gefühl, dieser Hype um die Disziplin, der ging einher auch mit dem krassen Wachstum oder der steigenden Wichtigkeit von Instagram.
Jein. Also ich glaube, angefangen hat das alles mit YouTube, weil ich bin noch so die Generation Waititi und habe die alle
mitbekommen. Broadcast yourself. So,
ja, genau. Ne? Ja, genau. Und da kamen, glaube ich, so die ersten Stars, die dann auch wirklich dicke Werbedeals teilweise gekriegt haben. Du kannst ja nur sehen, die Lochis, die sind ja auch mittlerweile, die machen das was seit 7, 8 Jahren auch schon, also gefühlt ewig. Ja. Und Instagram war dann aber zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, glaube ich. Das war dann die Plattform, die kam, wo es vielleicht noch ein bisschen schneller ging, noch so ein bisschen einfacher, weil man musste kein ganzes Video produzieren, sondern in Anführungsstrichen nur schöne Bilder, was natürlich auch zeitintensiv ist, aber nochmal tatsächlich etwas anderes als ein ganzes Video. Und dadurch konnten natürlich unheimlich schnell, unheimlich viele Leute Follower gewinnen, Reichweite gewinnen. Und deshalb ist das auch, glaube ich, so die Plattform, die sich festgesetzt hat. Visueller Content funktioniert ja immer sehr gut. Und dort ist es noch die Hemmschwelle am geringsten, glaube ich, schnell etwas zu machen.
Ja, das stimmt. Weil du ja mal eben wirklich dein Handy rausholen kannst. Mhm. Die Kameras haben mittlerweile ja auch echt so eine gute Qualität, dass du einen guten Schnappschuss einfach so hinkriegst. Natürlich haben die Großen dann auch ihr, klar, mega tolles, teures Kamera-Equipment dabei. Ne? Aber ja, okay, es ist nochmal zugänglicher. Okay, ich finde verschiedene Dinge bei Instagram spannend. Vielleicht gehen wir erstmal auf die Ziele ein oder so. Was würdest du sagen, was kann man als Unternehmen wirklich mit Influencer-Marketing auf Instagram vor allem verfolgen?
Da ist jetzt natürlich der Unterschied. Man kann Influencer als Content-Creator sehen, die für den eigenen Kanal Inhalte produzieren.
Stimmt, ja.
Oder man kann natürlich sagen, ich mache Werbung auf dem Kanal des Influencers und da kann man das sowohl für Image als auch für Abverkauf nutzen. Gerade durch die Shopping-Funktion geht es jetzt natürlich einfacher.
Ja, und das sind aber schon im Moment noch vor allem so die, also die mir jetzt so sichtbar erscheinen, die Beauty, Travel, Fashion Marken, was vielleicht auch komplett an meiner Bubble liegt. Also es gibt sicher auch noch ganz viele andere Dinge, die man darüber bekannter machen kann oder verkaufen. Ich überlege gerade, viel Event wird auch darüber geteilt, finde ich so. Also wenn es um Tickets geht oder also Festivals und so.
Ja, stimmt, ne? Also in Stories sehr viel.
Genau. Das ist dann, genau, das ist der nächste Punkt, den ich auch spannend finde, dass du ja mittlerweile diese Zweiteilung hast eigentlich zwischen Feed-Content und Story-Content, ne? Womit du ja auch nochmal ganz unterschiedlich arbeiten kannst. Also ich habe mit meiner Freundin Julia darüber geredet, die auch Instagram betreibt und die hat gesagt, sie kann klar visuell starke Bilder, sie ist auch Fotografin, über den Feed perfekt teilen, ihre Arbeit auch zeigen und so weiter. Aber in den Stories hat sie die Möglichkeit, viel persönlicher zu sein, auch mit ihrer Community zu interagieren, ne? Also würdest du auch sagen, die Stories auf jeden Fall nochmal für mehr Personal-Content und der Feed ist dann eher so das Schaufenster oder so, kann man das so sagen?
Ja, also eigentlich schon, tatsächlich. Also ich glaube, gerade dadurch, dass die Leute heute so professionalisiert sind auf Instagram, muss schon der Feed schön aussehen. Also da kann man nicht einfach mal eben irgendwas reinposten als Influencer.
Ja.
In den Stories schon. Da kannst du natürlich das Handy nehmen, schnell irgendwie einen Schnappschuss machen oder kurz in die Kamera sprechen, 15 Sekunden, ein Snippet und fertig. Ne?
Ja.
Das ist natürlich deswegen schneller, nicht professioneller, sondern persönlicher. Und insgesamt ist es natürlich auch für Instagram eine spannende Sache zu sehen, wie diese beiden unterschiedlichen Sachen sich entwickeln. Einmal der Bewegtbild-Content und einmal der feste Feed.
Bewegtbild wird auch immer wichtiger bei Instagram, ne? Also auch selbst im Feed quasi der Content. Ne?
Ja.
Also die Videos können jetzt, können länger werden, oder? Ist das nicht so? Also dass die Dauer nochmal erhöht wurde von früher?
Ja, aber ich glaube, im Feed finde ich das nicht mal so unbedingt wichtig. Was super spannend ist, ist die Entwicklung, wie Instagram
TV,
das wird so unglaublich gepusht im Moment. Also das soll ja ein starker Angriff sein auf YouTube. Ich bezweifle ehrlich gesagt noch, dass das wirklich irgendwann mal an YouTube rankommt. Aber man sieht schon, dass sie probieren, in die Richtung weiterzugehen und weiterzudenken. Und da merkt man auch diese Zweiteilung von Instagram ganz stark. Also gerade wenn man früher in den Entdecken-Feed geschaut hat, dann wurden einem Kategorien vorgeschlagen, denen man folgen soll. Und mittlerweile steht an erster Stelle Instagram TV.
Richtig.
Und an zweiter Stelle Shopping. Und dann kommen erst die Kategorien. Ich finde, das sagt super viel darüber aus, was Instagram sich für die Zukunft vorgestellt hat.
Total.
Und deswegen.
Es scheint ja auch wirklich so ein bisschen deren Masche zu sein. War auch erfolgreich, muss man sagen, weil eigentlich sind sich mittlerweile alle einig, dass Instagram Snapchat wirklich gecrashed hat, ab dem Moment, als sie Instagram Stories etabliert haben. Ne? Also ich habe selbst so die letzten Züge von Snapchat noch miterlebt, weil ich wirklich sehr spät angefangen habe, das zu nutzen, aber es dann geliebt habe. Also es war wirklich perfekt. Und mit Instagram-Stories bin ich selber persönlich noch nicht so warm geworden, finde es aber für Marken, für Influencer und generell als Konsument auch des Inhalts meiner Freunde total toll. Ne? Also wenn Leute das, ich scroll da gerne durch, ich mache es selber noch nicht so exzessiv, wie ich es auf Snapchat gemacht habe. Aber man hat echt gemerkt doch, dass seitdem wirklich auf Snapchat leider nicht mehr so viel passiert und alle Vorzüge eigentlich, die diese Plattform hatte, hat jetzt Instagram einfach eigentlich schon, so, wenn man es sehr nett ausdrückt, selber interpretiert, Schrägstrich vielleicht geklaut, ja. Aber das kann man schon so sagen. Ne? Und wenn sie das jetzt mit Instagram TV quasi wieder so ähnlich machen.
Ich meine, es unterscheidet sich ja immer noch von YouTube dadurch, dass man A, keine Suchfunktion hat, was glaube ich im Moment noch ein großer Nachteil ist.
Ja.
Und das Format natürlich. Das ist ja bei Instagram hochkant 9:16, während es bei YouTube ja 16:9 ist.
Ja.
Und das macht es natürlich auch Creatoren super schwer, Inhalte auf beiden Plattformen gleichzeitig zu verwenden. Man muss tatsächlich immer extra für Instagram produzieren und ich glaube, das ist noch eine Hemmschwelle, weshalb das noch nicht so sehr durch die Decke geht.
Total, ja, das glaube ich auch. Würdest du denn sagen, dass die Qualität in den, also bei Instagram TV schon rankommt an die YouTube-Inhalte überhaupt? Weil mir kommt es auch eher so vor, dass da sehr kurze, sehr leicht zu konsumierende Inhalte geteilt werden. Und auf YouTube sind es halt im Moment noch halt der klassische YouTube-Content, der ja auch manchmal ein bisschen tiefer geht inhaltlich. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, die Leute probieren sich selber noch aus bei IGTV. Das ist tatsächlich noch nicht, dass die sich hinsetzen, ein 30-Minuten-Video produzieren, zumindest die meisten nicht. Was man ab und zu mal sieht, ist von Unternehmen, dass eine Pressekonferenz dort irgendwie noch ausgestrahlt wird oder irgendwas. Aber das wird sich schon noch ändern, glaube ich. Einfach schon allein dadurch, dass man jetzt ja die Vorschau in den Feed posten kann. Und dadurch sind ja schon die Aufrufe von den Videos von IGTV teilweise um, ich glaube, 3000% nach oben gegangen.
Ja.
Das ist schon der Wahnsinn.
Das ist echt doch wirklich sehr spannend zu beobachten. Weil klar, also es liegt so nah, warum sollte nicht alles innerhalb einer Plattform sein? Ne? Ist ja für den User deutlich einfacher, wenn er dann quasi den längeren Videocontent auf der gleichen Plattform, in der gleichen App konsumieren kann von unterwegs. Warum soll er dann wechseln zu YouTube, um irgendwas zu verfolgen? Ne? Also
absolut.
Ach, faszinierend. Okay, also weitere Plattformen, dann wenden wir uns doch jetzt vielleicht echt mal YouTube zu. Was sind denn für dich so, ich sag mal, die Dinge, wo du sagst, boah, das lässt mich YouTube irgendwie mehr lieb haben als Instagram zum Beispiel? Was macht die Plattform so besonders und liebenswert?
Wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Nostalgiefaktor bei mir persönlich.
Ja, okay.
Also ich finde es einfach schön, dass YouTube gestartet ist als ein Kanal, wo jeder sich einfach vor die Kamera gesetzt und was gesagt hat. Und dass es dann immer professioneller wurde, ist trotzdem eine schöne Entwicklung gewesen. Man hatte nicht das Gefühl, es ist gestellt und fake, sondern da sind Leute, die sind mit ihren Aufgaben gewachsen.
Ja.
Und dadurch, dass man bei YouTube nicht von heute auf morgen so schnell bekannt geworden ist, war das immer ein langer Prozess. Jetzt bei Instagram, um nochmal den Vergleich zu ziehen, ist es schon häufig so, dass man auf einen Kanal stößt, der gefühlt gestern noch nicht da war und heute schon 100.000 Abonnenten hat. Und das ist schon nochmal irgendwie...
Also ist es auf YouTube schwieriger, Follower zu gewinnen tatsächlich? Oder Abonnenten? Ja, wirklich? Ja, okay.
Absolut.
Weil die Leute nicht so bereit sind, so viele verschiedene Kanäle zu abonnieren wahrscheinlich.
Klar,
ne?
Das ist viel das mehr ist Zeit, leichter, die man investiert, wenn man da Inhalte konsumiert. Ne?
Also
beim Durchscrollen bei Instagram, das dauert ein paar Sekunden, ein Bild zu sehen.
Ja.
Und bei YouTube hängt man immer ein paar Minuten dran.
Ja. Ach, cool. Auch hier die Frage nochmal, wenn ich jetzt als Unternehmen denke und ich würde gerne mit Influencern auf dem Kanal arbeiten, welche Ziele sind da so die ich mir auf jeden Fall stecken kann, was auf jeden Fall realistisch ist, mit YouTube zu erreichen?
Bei YouTube kann man natürlich auch toll herauslinken. Also man kann Traffic generieren, Abverkauf geht dann natürlich auch. Letztendlich finde ich am charmantesten immer, wenn man das Ganze natürlich innerhalb von Content verpackt, der auch wirklich mehrwertig ist und dementsprechend dann auch das ganze Image-Thema bedient.
Ja. Ich finde auch, dass die Themen da auch super breit sind. Also da finde ich, ist auch wirklich so dieser filmische Aspekt nochmal so mit drin. Klar, es ist auf Instagram sehr naheliegend, dann erstmal Fotografie und auch da gibt es eine tolle Künstler und so, die das wirklich quasi auf die Spitze treiben und richtig tolle Werke schaffen. Aber Auf YouTube finde ich es auch so charmant eben, dass du da wirklich teilweise, also einfach Filmemacher ja wirklich hast, die einfach damals sich auch mit dem Handy bewaffnet haben, jetzt halt mit ihren etwas besseren Kameras und so, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was so ein Julian Bam oder so da regelmäßig abliefert, ne, das ist ja, das sind ja kleine Filmproduktionen tatsächlich.
Auf jeden Fall, das ist auch unglaublich aufwendig.
Ja. Und die Community finde ich auch da immer noch ein bisschen spannend. Also da tummeln sich ja auch ganz viele verschiedene. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es auf YouTube noch ein Ticken toxischer vielleicht als auf Instagram. Auf Instagram sind immer alle so happy und posten irgendwelche Herz-Emojis. Ich habe das Gefühl, auf YouTube kann die Stimmung immer mal leichter ein bisschen kippen, je nachdem. Aber wahrscheinlich auch in welchen Sphären du dich aufhältst, nehme ich an. Ne?
Ja, das stimmt. Obwohl, da gebe ich dir absolut recht, auf YouTube hat man schon so einige Trolls noch dabei. Ich glaube, da kommentiert man einfach eher als auf Instagram. Beziehungsweise auf Instagram kommentiert man wahrscheinlich eher mit einem Emoji und dann ist gut.
Ja, das stimmt. Okay, und wir... also genau, das finde ich ein bisschen in Bezug auf die Kanäle super spannend, dass... es gibt so diese Big Player, an die wir alle denken. Wir können auch gleich nochmal zum Beispiel kurz auf Facebook eingehen und Pinterest sowieso würde ich gerne besprechen. Mhm. Jetzt sehe ich gerade am Firmament sehr oft Twitch aufblitzen. Mhm. Was ich auch nochmal finde, wo du gerade so meintest, einfach Leute, die sich vor die Kamera gesetzt haben und einfach erzählt haben. Das ist jetzt irgendwie etwas, was ich auch finde, was Twitch sehr oft jetzt gerade verkörpert. So diesen Geist. Ne? Also das ist klar Streaming. Deshalb ist es schon mal viel eher einfach dieser, ja... Wie nenne ich das jetzt? Die Person, die einfach was erzählt, als jetzt eine hochproduzierte Verfilmung von irgendetwas. Aber ich glaube, viele sehen das im Moment noch so als, das ist ja diese Gaming-Streaming-Plattform mit vielen Let's Plays, die sich ja auch auf YouTube damals eigentlich etabliert haben, ne, womit es halt rauskam tatsächlich. So. Klar. Die über YouTube gewachsen sind, jetzt alle auf Twitch vor allem streamen, aber es sind ja auch diese in real life Menschen, die einfach wirklich sich davor setzen und von ihrem Leben erzählen. Wie siehst du das, also das Potenzial in dieser Plattform?
Also jetzt mal alles andere außen vor gelassen, würde ich sagen, die Plattform hat ein Riesenpotenzial, schon allein, weil es so persönlich ist.
Ja.
Und bei Influencern immer wichtiger wird, dass die ihre Follower auf eine persönliche Art und Weise abholen und wirklich, dass man seinem Influencer folgt, weil man ihn mag.
Ja.
Und da geht das natürlich viel einfacher, als wenn man einfach nur ein Bild irgendwo sieht zum Beispiel. Aber natürlich sehe ich bei Twitch jetzt auch momentan das Risiko, Artikel 17 ist ja riesengroß im Gespräch und Twitch hat schon gesagt, sie überlegen, Europa auszuschließen. Mal gucken, was dann passiert.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, von daher bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt.
Ah, generell. Ich meine, ja, für die YouTube-Community ist es ja auch in diesem Thema gewesen. Ja, ganz furchtbar. Ne? Wo siehst du da die größten Risiken? Also was könnte bei YouTube zum Beispiel passieren? Wie könnte sich das äußern, wenn das wirklich in Kraft tritt?
Ich glaube, das ist für die YouTuber selber schwieriger als für die Unternehmen, die Kooperationen machen. Weil wenn ich als Unternehmen eine Kooperation in Auftrag gebe, dann möchte ich natürlich sowieso, dass der Creator Original Content macht. Der soll was Neues kreieren.
Ja.
Schwierig wird es dann, wenn man als Creator da steht und zum Beispiel Satire macht oder wenn man Filmausschnitte benutzen muss, um die zu kommentieren oder irgendwas. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem.
Ja, also wenn man auf bestehende Inhalte zugreift, auf die man quasi, also deren Rechte man nicht hat, die dann in seinen Kontext verwendet.
Ja.
Also meinst du, dass dann auch sowas passieren könnte? Okay, wenn die Upload-Filter kommen, dass dann erstmal wirklich quasi Creator ihre Videos gar nicht hochladen können, nicht an den Mann bringen können und dadurch dann an Reichweite oder Zugriff verlieren, je nachdem? Was wäre so der Worst Case, was
da passiert? Denke ich schon, klar. Also gerade zum Beispiel in der Szene von Film-YouTubern ist das, glaube ich, ein Riesenproblem, weil die davon leben, Trailer hochzuladen und zu kommentieren oder Reactions zu machen.
Wenn du an so einen Robert Hoffmann oder so denkst, oder okay, die kriegen wahrscheinlich auch, je nachdem wie groß sie sind, wahrscheinlich auch die tatsächlich bereitgestellt von den Filmverleihen, aber...
Ja gut, aber auch da weiß natürlich der Upload-Filter nicht von vornherein, dass es so ist.
Ach so, stimmt, ja.
Wird erstmal blockiert.
Oh Gott, ja, du hast recht. Okay, spannendes Thema. Da muss man echt nochmal reinschauen. Okay, cool. Ganz kurzer Schwenk so zu Facebook. Hat für mich jetzt im Influencer-Marketing nicht mehr die starke Relevanz. Vielleicht noch als Reichweitenkanal auf jeden Fall für Unternehmen.
Mhm.
Auch um Leute zu einer bestimmten Plattform vielleicht zu lenken, zu einem Blog zu lenken und so weiter. Also auch um Traffic zu generieren. Aber ich finde, die Creator sind zumindest in diesem klassischen Influencer-Feld etwas weniger präsent auf Facebook. Vielleicht muss man die Gruppen noch mal ein bisschen separat sehen. Es gibt ja auch so wirklich so, also die Facebook-Gruppen, die auch ganz krasse Communities kombinieren in sich. Und da gibt es ja auch Meinungsführer, die dann
quasi auf jeden Fall
die Konversation leiten. Aber wie siehst du das bei der Plattform?
Genau, also als erstes mal dieses Facebook ist tot, sehe ich nicht so. Das ist natürlich, kommt auf die Zielgruppe an.
Ja.
Ich gebe dir absolut recht, dass einzelne Creator auf ihren eigenen Facebook-Seiten meiner Erfahrung nach nicht mehr so eine aktive Community haben, eben weil die Reichweite fehlt. Aber ich sehe da tatsächlich in Gruppen riesengroßes Potenzial. Wenn man dort als Unternehmen präsent ist und die richtigen Influencer, also vielleicht Gruppen-Admins oder eben Meinungsführer innerhalb der Gruppen findet und mit denen in Kontakt tritt, das kann unheimlich hohes Potenzial haben.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Alter eingehen, das finde ich super faszinierend, weil man liest sehr viel, so, auch gerade so internationale Social-Media-Blogs zum Beispiel, und ich finde, das kann man nicht immer unbedingt auf den deutschen Raum übertragen, weil wir hier generell ja auch eine etwas ältere Bevölkerungsstruktur zum Beispiel haben. Das heißt, es ist auch sehr relevant, wo befindet sich die Zielgruppe 45 plus vielleicht gerade auf den sozialen Kanälen, wo kann ich die erreichen? Je nachdem, was die Ziele natürlich meines Unternehmens sind und meines Vorhabens, aber was würdest du sagen? Also kann man, es reden alle in dieser Bubble, in der Influencer-Marketing-Bubble über Instagram, aber das ist ja wirklich noch eine sehr junge Zielgruppe, die sich da aufhält. Mhm. Es wird älter, aber ja, ich habe das Gefühl, die Masse ist immer noch auf Facebook eigentlich, wenn es darum geht.
Ja, absolut. Also ich glaube, so ab 35 aufwärts sind die meisten schon noch bei Facebook angemeldet in Deutschland. Es wird bei Instagram mehr, es wird auch auf anderen Kanälen mehr, das ist total interessant zu sehen. Aber ja, Facebook. Ich finde das auch mal super lustig zu hören, wenn so die ganz Jungen, die jetzt so vielleicht so 16, 15, 14 sind, wenn die bei Facebook angemeldet sind, dann ja wirklich nur noch um ihre Eltern zu stalken und zu gucken, was die so machen.
Korrekt, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben.
Ja, das genau.
Das ist bei uns genauso, ja.
Oder zu sehen, wann ist der nächste Geburtstag, weil kriegt man ja so schön angezeigt.
Oh ja, und mit alten Schulfreunden, ne? Weil das war halt so die Plattform, die wir damals alle noch hatten, als wir also im Abi-Jahrgang waren oder so. Und dann kannst du dich halt perfekt connecten oder hast zumindest noch jeden irgendwie erreichbar, ohne dass du jetzt deren Handynummer noch hast oder so. Aber
absolut.
Dafür nutze ich das halt immer noch sehr gerne.
Mhm. Aber auch da, also wie gesagt, die ältere Zielgruppe ist bei Facebook, aber es heißt nicht unbedingt, dass das immer passt, weil man muss natürlich auch im Kopf haben, dass Facebook eine Plattform ist, auf der man nicht ist, um wer weiß wie tiefgründige Inhalte zu konsumieren. Also das ist ja schon auch, man ist eher da, guckt sich lustige Bildchen an, möchte irgendwie berieselt werden und unterhalten werden.
Ja.
Und dementsprechend muss man dann natürlich auch schauen, ob das zum Ziel der Kampagne passt und ob man die Inhalte daraufhin abstimmen kann.
Okay, das heißt, selbst wenn ich eine ältere Zielgruppe habe, ist es nicht unbedingt so, dass ich einfach dann an Facebook gebunden bin, sondern dann muss ich halt vielleicht herausfinden, wo meine Zielgruppe sich auf anderen Plattformen auch noch aufhält und wo der Content dann auf die Ziele passt, die ich irgendwie verfolgen möchte.
Ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass man innerhalb von einzelnen Plattformen und innerhalb von einzelnen Influencern denkt, sondern man muss immer gucken, wie meine Zielsetzung ist und dann den perfekten Fit von Plattform und Person, die es transportieren kann, zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe finden.
Ja, ja, diese perfekte Mischung. Ne? Ich glaube, das weil alleine sich mal irgendwie in einem Prozess, in einem Strategieprozess auch hinzusetzen und diese Bereiche einmal zu definieren, das passiert ja auch schon oft gar nicht.
Ja.
Ne? Also das ist, wirklich kann man nur noch mal ganz krass betonen, wie wichtig es ist, sich da vorher die Zeit zuzunehmen und quasi wirklich zu prüfen, ist jeder dieser Bereiche gerade quasi erfüllt, kann ich einen Check dran machen, einen kleinen Haken setzen und so.
Absolut.
Ja, das sehe ich auch so. Genau, und jetzt kommen wir zu einer Plattform, die ich persönlich auch super liebe, favorisiere und in meinen Gesprächen mit Kunden jetzt immer wieder ganz toll promote und anbringe, nämlich Pinterest. Vielleicht kannst du mal erzählen, du hast das auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass dir das für deinen Blog zum Beispiel total viel bringt,
absolut,
auf Pinterest zu sein. Ne? Also.
Ja, ich glaube, 98% meines Traffics kommen über Pinterest.
Ja, das ist total krass.
Ist der Wahnsinn, ja. Die Plattform ist so unterschätzt. Also es ist ja so gesehen kein soziales Medium, sondern eine Bildsuchmaschine. Und dementsprechend kann man es auch nutzen. Also wie Google mit SEO, nur eben für Pinterest. Und ganz viele Unternehmen unterschätzen einfach, dass man damit wahnsinnig viel Traffic generieren kann.
Ja.
Gerade im Zuge dessen, dass jetzt vor einem Monat war das, glaube ich, erst ungefähr, die Anzeigenfunktion freigeschaltet wurde in Deutschland, kamen ja auch das erste Mal die Zahlen, die Nutzerzahlen aus Deutschland raus. Und wenn man sieht, dass in Deutschland ungefähr 12 Millionen Nutzer angemeldet sind bei Pinterest, dann ist das jetzt nicht so weit unter den Anmeldezahlen von Instagram, die ja bei 17 Millionen liegen.
Ja. Und das Wachstum wird wahrscheinlich da auch noch weiter nach oben gehen, könnte ich mir vorstellen.
Absolut.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Plattform sich selbst in sich nochmal immer weiter verbessert, auch was deren wahrscheinlich dann im Endeffekt Algorithmus angeht, dass sie mich total verstehen. Also ich habe, glaube ich, keine Plattform, die so genau weiß, welche Bilder mir gefallen könnten. Das ist teilweise schon ein bisschen gruselig oder so, aber ja, und ich finde es auch so toll und charmant, dass sie sich ja wirklich selbst nicht als soziales Netzwerk sehen, sondern so als eine Art Katalog, ne? Also wo du wirklich Inspiration gewinnst für dein nächstes Projekt. Also sie wollen dich wirklich eigentlich empowern und enablen, zum Beispiel, ja, aktiv, selber aktiv zu werden, nicht nur passiv berieselt zu werden, sondern eigentlich damit dann quasi bewaffnet rauszugehen und was zu starten oder eben auf tolle Inhalte zu kommen, die dann nochmal tiefergehende Informationen liefern. Also.
Ja, genau, absolut. Wobei sie natürlich auch in alle Richtungen ausprobieren. Also vor einigen Monaten wurde ja die Community-Funktion eingeführt, dass man in Gruppen schreiben kann.
Ja, ja.
Was wird jetzt momentan getestet? Das sind auch Stories praktisch.
Ja.
Also mal schauen, wo es sich hinentwickelt. Ich glaube schon, dass sie auch probieren, auf den Zug soziale Plattformen ein bisschen aufzuspringen, weil das natürlich bedeutet,
das Potenzial auch
drin. Ja, dass die Leute wiederkommen und länger bleiben.
Ja.
Aber generell ist natürlich die Funktion eine komplett andere, als es bei Instagram, YouTube oder ja, Facebook ist.
Total. Wie sieht die Story-Funktion da aus?
Tatsächlich komplett genau wie bei Instagram und Facebook.
Also so ein separater quasi wirklich Bereich, in den du dann nochmal springst. Und okay. Und wer würde dann da quasi eine Story posten? Das sind dann die Promoter oder die Inhaber quasi der Pinwände, also die Creator auf Pinterest.
Genau, die Creator. Also man kann ja praktisch auch, klingt doof, Pinfluencer sein.
Ja, genau.
Weil der Algorithmus natürlich auch so funktioniert, wenn er einmal einen Kanal als wertvoll eingeschätzt hat, dann wird man besser ausgespielt.
Ja.
Und dementsprechend kriegt man natürlich auch dann schneller Follower und fungiert als Influencer.
Wie gehst du davor? Hast du dann verschiedene Pinnwände für verschiedene Themen, wo du dann quasi deine Blogbeiträge drüber pinnst?
Genau.
Ja, okay.
Ja, also es geht alles über Themen. Man muss immer Themenwelten aufmachen, möglichst auch gucken, was gerade in ist, was Trend ist, was zur Jahreszeit passt natürlich. Pinterest ist unglaublich saisonal abgestimmt.
Mhm.
Also Feiertage und Anlässe sind da ganz groß. Und dann eben schauen, dass man seine Pins und seine Inhalte daran anpasst.
Mhm. Also würde sich das vor allem natürlich für Unternehmen eignen, die auch wirklich selbst eigenen Content kreieren, teilen, auf einem eigenen Blog zum Beispiel.
Mhm.
Aber auch vielleicht, also sagen wir mal, ich bin ein Unternehmen, das keinen Blog hat, könnte ich das dann trotzdem verwenden und nutzen für mich?
Also man sollte schon irgendwelchen Content bereitstellen.
Ja.
Das heißt, es muss jetzt nicht in Blogform sein, aber wenn man sagt, ich habe auf meiner Website Erklärungsvideos zum Beispiel, wie mein Produkt funktioniert, auch das kann man toll auf Pinterest teilen.
Ja, und dann sind aber schon, finde ich, so visuell starke Bilder auf jeden Fall wichtig, oder?
Mhm.
Also, oder auch, was es ja oft gibt, so diese Checklisten, wo auch wirklich viel mit Typo gearbeitet wird und so, oder Lettering, ne, wie auch immer.
Genau.
Worüber du dann vielleicht so getriggert wirst. Ach krass, diese 5 Tipps wollte ich aber immer schon mal wissen. Und dann klickst du drauf, okay, ne, darüber würde es auch, finde ich, ganz gut gehen.
Auf jeden Fall, genau.
Ja.
Es ist ja auch so, dass bei Pinterest Pins mit Schrift drauf besser funktionieren als ohne.
Ach, okay, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich super.
Genau.
Ach krass. Ja, die sieht man auch wirklich sehr oft. Wunderbar. Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Ausblick wagen, gerade was die Plattform angeht, was glaubst du, wird sich da in den nächsten, reden wir mal vielleicht über die nächsten 5 Jahre tun, weil vor 5 Jahren zum Beispiel war Snapchat noch nicht sehr groß, jetzt ist es schon wieder weg. Ich finde es als Unternehmen auch immer sehr schwer, du hast es eben schon gesagt, das ist ein unglaublich schnelllebiges Feld, sowohl Influencer-Marketing als auch Social Media.
Ja.
Ich finde, man muss also generell immer super wichtig sagen, dass alles, was man sagt und wenn man vielleicht eine Plattform jetzt gerade als besonders als besonders gut einstuft, das kann in 3 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Also es entwickelt sich einfach sehr viel. Und da den Durchblick zu behalten, ist für Unternehmen, glaube ich, super schwierig. Aber deshalb können wir jetzt mal kurz in die Glaskugel gucken. Was glaubst du so ungefähr, in welche Richtung wir uns bewegen?
Ich denke, man muss sich komplett von diesem Denken plattformmäßig freimachen.
Ja.
Weil, wie du auch sagst, es kann sich alles ändern. Vielleicht ist Facebook morgen nicht mehr da, vielleicht ist Instagram übernächstes Jahr nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, ich kann es natürlich nicht voraussagen. Ich glaube, dass eigentlich jeder von uns in 10, 15 Jahren ein kleiner Influencer ist.
Mhm.
Also jeder ist auf Social Media präsent, auf den Plattformen seiner Wahl. Und auf diesen Plattformen kann natürlich dann jeweils die Person auch für sein Themengebiet, für das, was er brennt, für das, von dem er erzählt und berichtet, ein kleiner Influencer sein. Und deshalb ist es, glaube ich, am wichtigsten, sich keine Panik zu machen und zu sagen, ich brauche jetzt auf Instagram eine Kooperation mit irgendeinem Influencer, sondern einfach nach den Zielen, die man hat, zu gucken und zu sagen, was passt in diesem Moment für meine Message am besten.
Ja. Geht das dann auch schon über in deine Predictions, die du gemacht hast, dass wir alle kleine Influencer werden, oder hast du da nochmal...
Genau, ich glaube, das wäre meine Prediction tatsächlich. Also ich glaube wirklich, wenn die Generation, die jetzt keine Lust hat auf Internet und Handys, irgendwann weg ist, dann wir sind alle da drin. Also es kommt keiner mehr raus.
Das glaube ich auch tatsächlich.
Und egal, wie die Plattform heißt, es wird sich auch nicht mehr ändern.
Ja. Ja, das geht auch sehr in dieses Thema wirklich Personal Brand, dass ich auch wenn du nochmal angeschnitten hätte, weil du ja zum Beispiel sehr aktiv auf LinkedIn zum Beispiel kommunizierst, du hast auch noch deinen Blog natürlich, aber auch in deinem beruflichen Kontext zum Beispiel, ne, machst du da sehr viel drüber, teilst einfach deine Arbeit, deine Projekte und berichtest darüber und das ist ja wirklich so auch so ein Buzzword, das in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allem nochmal sehr hochgekommen ist, dass wir uns alle einfach ja in einer ja in einer sehr öffentlichen Welt auch mittlerweile bewegen ne, und ich glaube, es war tatsächlich Tijen Unaran, die gesagt hat, man muss mittlerweile auch einfach seine eigene Brand auf den sozialen Kanälen schaffen, weil man sonst nicht existiert. Ich weiß nicht, ob ich es so hart ausdrücken würde, aber ja, das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes.
Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Man sagt ja auch, Wissen ist heutzutage für jeden erreichbar. Also jeder kann eigentlich das Gleiche lernen. Das heißt, man muss sich abgrenzen, indem man seine eigene Brand ist, indem man sagt, wofür stehe ich eigentlich, wo sind meine Stärken im Vergleich zu irgendwem anders.
Ja.
Und genau deshalb ist es dann natürlich auch spannend, wie jeder seine verschiedenen Social-Media-Plattformen bespielt.
Mhm. Ja, cool, wunderbar. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Danke dir.
So, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer könnt ihr mir bei allen Fragen und Anregungen auch für zum Beispiel Themen, die ihr immer gerne behandelt hättet, auf LinkedIn schreiben. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich ja generell auf euer Feedback. Ich lade euch ganz herzlich ein, den Podcast zu abonnieren, damit die neuesten Folgen immer automatisch bei euch aufploppen. Ich sehe, dass sehr viele Leute den Podcast wöchentlich hören, aber noch nicht abonniert haben. Also macht das jetzt, los. Und bewertet ihn auch sehr gerne bei iTunes. Teilt ihn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt Leute, die das auf jeden Fall interessant finden könnten, was wir hier bequatschen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal sehr für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.